Hallo, mein Name ist Andrea. Ich bin Teil des Teams im Mammuts, dem Museum für Urgeschichte und historische Archäologie in Schloss Aspern an der Zeier und Misselbach. Im Mammuts-Podcast beschäftigen wir uns mit 40.000 Jahren Menschheitsgeschichte. Diese Folge ist eine besondere, denn sie ist Teil einer Reihe mit insgesamt 3 Episoden. Mein Gesprächspartner in diesen Episoden ist Wolfgang Lobisser. Er ist gelernter Musikinstrumentenbauer und er hat sein Doktorat in Urgeschichte gemacht. Ich freue mich, Wolfgang, dass du heute da bist. Grüß dich.
Ja, ich freue mich auch sehr über die Einladung. Und gerade zu diesem Haus in Aspern verbindet mich ja seit 30 Jahren sehr vieles, nicht? Also als Student bin ich hierher gekommen und wurde dann später noch vom Herrn Dr. Windl eingeladen, im Museum tätig zu werden. Und das habe ich eigentlich bis heute so praktiziert. Und ich freue mich immer noch, wenn ich geholt werde, um neue Häuser zu bauen oder mittlerweile auch um Häuser, die wir vor 20, 30 Jahren gebaut haben, wieder instand zu setzen oder zu renovieren.
Diese Folge trägt den Titel »Vom Steinbeil der ersten Bauern zur Eisenaxt der Kelten«. Sie beschäftigt sich also quasi mit der Holzbearbeitung durch die Jahrtausende. Während sich die 2. Folge der Jungsteinzeit widmet und die 3. Folge die experimentelle Archäologie behandeln wird. Wolfgang, du leitest eine Arbeitsgruppe, die sich mit archäologischen Experimenten zur Holztechnologie und Holzarchitektur in der Ur- und Frühgeschichte beschäftigt. Du konzipierst, planst und errichtest aber nicht nur Holzgebäude dieser Zeit, sondern du baust auch urgeschichtliche Werkzeuge und Gerätschaften nach und testest diese in der Praxis, ob und wie sie funktionieren. Wir kennen unterschiedliche Befunde aus der Urgeschichte. Was versteht man eigentlich unter Holzbearbeitung?
Ja, wir sprechen in der Archäologie in der Regel von Steinzeit, Bronzezeit und Eisenzeit, müssen uns aber doch vor Augen führen, es war in Wirklichkeit immer eine Holzzeit. Also es waren stets deutlich mehr als 90% aller Gegenstände, Gebäude und anderen Dingen, die der Mensch erzeugt hat, aus Holz oder holzähnlichen Materialien angefertigt, wie Rinde oder Bast, nicht? Also eigentlich ohne Holz wäre der Mensch niemals nach Europa gekommen. Und ich bin im Salzkammergut aufgewachsen, in der Werkstatt meines Vaters, in einer Holzwerkstatt. So war Holz eigentlich das erste Material, das mich ganz massiv geprägt hat. Ich bin als Kind unter der Hobelbank gesessen und habe der Reihe nach geschaut, welche Späne herunterfallen. Und mit der Zeit habe ich gelernt, auch irgendwie zu deuten, welche Arbeiten mein Papa gerade durchführt. Und so dieses Beobachten der Späne, das mache ich eigentlich bis heute, nicht? Mich interessiert dieser Weg des Holzes von der Steinzeit bis hin zu feinsten Handwerken im Geigenbau oder im Gitarrenbau. Und das macht mir bis heute große Freude, hier Studien in praktischer Art und Weise dazu zu treiben.
Was wissen wir über die Holzwerkzeuge der ersten Bauern? Kannst du uns ein bisschen etwas darüber erzählen?
Ja, die Zeit der ersten Bauern, da sprechen wir vom 6. Jahrtausend vor Christus. Und die Werkzeuge waren aus Stein, Holz und Knochen. Es gab noch kein Metall, kein Kupfer und schon gar kein Bronze. Von Eisen brauchen wir gar nicht reden. Also die Rohmaterialien Stein und Knochen waren die härtesten Materialien, die diesen Menschen zur Verfügung standen. Und hier hat man gelernt, scharfe Kanten an diesen anzubringen. Das waren natürlich nicht irgendwelche Knochen und auch nicht irgendwelche Steine, sondern man hat hier experimentiert und sehr bald die härtesten Gesteine herausgefiltert. Die mussten sehr zäh sein, die mussten sehr hart sein, durften aber nicht so spröde sein, dass sie bei extremer Belastung gleich zerspringen. Und so ist man bei Serpentiniten oder Amphiboliten gelandet. Und hier ist es schon sehr erstaunlich, wie diese Rohmaterialien durch Schleifen mit Quarzsand, durch Schleifen auf Steinplatten, durch Polieren mit feinen Schleifpasten aus feinstem Quarzsand wirklich auf Hochglanz gebracht werden konnten. Und es ist auch erstaunlich, wie effektiv die waren. Und das Gleiche gilt auch für die Knochenklingen, die natürlich in erster Linie aus den Extremitäten von sehr großen Tieren wie Auerochs, Hirsch oder Bär gemacht waren.
Ich sehe, du hast uns einige Werkzeuge mitgebracht. Kannst du uns ein paar davon beschreiben, bitte?
Ja, das mache ich sehr gern. Für mich persönlich sehr erstaunlich war es zum Beispiel, dass so sich dieses Bild verfeinert hat. Also als ich vor 30 Jahren fast hier den ersten Brunnen gebaut habe, da war für mich die Steinzeit Steinzeit und die Werkzeuge waren aus Stein. Heute kann ich sehr genau distinguieren, welche Steinklingen gehören in die Zeit der ersten Bauern, welche gehören ins Mittelneolithikum und welche sind eher endneolithisch. Und hier ist ganz spannend, dass zum Beispiel die ersten Bauern eigentlich nur Dechselklingen hatten. Das heißt, alle Klingen waren so auf Holzschäfte aufgebunden, dass die Schneiden quer zur Hiebrichtung verliefen, nicht? Und sehr spannend auch, das wissen wir erst seit wenigen Jahren, dass manche dieser Schäftungen offene Winkel hatten. Also das waren Knieholzschäftungen, die hat man geerntet von Bäumen, die winkelig gewachsen waren. Meistens ist der Holm, also der Stiel, aus Stammmaterial und die Klinge ist auf einen abstehenden Ast aufgebunden. Und hier kannten wir aus den Bergwerken von Hallstatt und Hallein, aus den Metallzeiten, vor allem solche mit Spitzenwinkeln. Aber aus Brunnenfunden verschiedener Fundorte in Deutschland wissen wir, es gab auch offene Schäftungen und in der Praxis haben sich die als sehr effektiv gezeigt.
Gut, aber ich sehe, du hast uns noch einige andere Exemplare mitgebracht. Das eine da, das würde mich noch interessieren. Kannst du uns das auch noch ein bisschen was darüber erzählen?
Ja, das wäre jetzt wieder ein Dechsel, aber der Dechsel, so wie wir uns für die mittlere und spätere neolithische Zeit vorstellen dürfen. Und hier denken wir an spitze Winkel. Sie sehen den Unterschied oder du siehst den Unterschied. Und während man in der Zeit der ersten Bauern mit dem Dechsel wirklich alles gemacht hat, also vom Fällen der Bäume zum Abtrennen bis hin zum Glätten der feinen Oberflächen, wobei man hier schon etwas unterschiedliche Klingentypen hatte, also zum Fällen und Abtrennen gab es vor allem sehr hohe, die aber dafür sehr schmal waren, also die sehr schwere Geräte waren mit kleinen Schneidenbereichen, während man zum Glätten der Oberflächen sowas verwendet hat wie das Stück, was ich jetzt gerade in der Hand habe, also eher kleine Klingen, die breitere Schneiden haben, die man sehr gut zwischen den Beinen durchschwingen lassen kann. Und es ist erstaunlich, wie fein man Oberflächen, Spaltflächen oder auch andere mit diesen Klingen wirklich bearbeiten kann. Also wir kennen auch Schneidebretter oder die Wände von Brunnenkästen aus dieser Zeit, die ganz erstaunliche Oberflächen aufweisen. Im Mittelneolithikum und im Jungneolithikum ist es dann so, dass man eigentlich zum Fällen und zum Abtrennen schon andere Werkzeugtypen kennt und der Dechsel bleibt dann eigentlich bis ins Mittelalter rein. Das klassische Werkzeug, um Oberflächen herzustellen, um feine Glättungen durchzuführen oder auch in der Bildhauerei oder in dem Schiffsbau, wo es um krumme Flächen geht oder um gewölbte Formen. Dort ist der Dechsel das Mittel der Wahl. In Neolithikum zum Fällen verändert sich das bei uns so, dass man im Mittelneolithikum dann vor allem gelochte Steine hat, wo man hinten auch mit schwerem Gerät, mit Holzkeulen oder Holzhämmern aufschlagen kann, die sehr effektiv sind. Und im Endneolithikum entwickelt sich dann das Gerät, was ich jetzt in meiner Hand halte. Das ist eine schön geschliffene Klinge aus Amphibolit, die in einen Eschenstiel eingelassen ist. Also im Mittelneolithikum, interessanterweise, hat man ein Loch in den Stein gemacht und den Holzstiel durch den Stein gesteckt. Im Endneolithikum steckt man nun den Stein durch das Holz. Und das sind die Klingen, die dann letztlich die Vorbilder für die Metallzeiten gebildet haben. Also das hatten die Menschen vor Augen, als sie die ersten Kupferklingen hergestellt haben.
Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Wir kommen langsam in die Kupferzeit und hier kommt langsam auch das Metall dazu. Welchen Vorteil hat Kupfer gegenüber anderen Materialien, wie dem Stein zum Beispiel?
Naja, es ist so, die Kupferzeit zählen wir in der Archäologie heute eigentlich noch zum Neolithikum. Es ist das Endneolithikum, dauert fast 1000 Jahre. Und Kupferklingen haben natürlich den großen Vorteil, man kann sie viel steiler anschleifen, man bekommt feinere Schnitte, man kann die Schneide auch viel leichter nach Beschädigungen wieder instand setzen durch Nachdenkeln oder durch Schleifen, was beim Stein auch möglich ist, aber halt mit gewissen Grenzen. Und Das andere Problem beim Kupfer war aber wieder, man hatte am Anfang gar nicht die großen Mengen, um so große Geräte herzustellen. Darum sind die ersten Kupferklingen, die wir haben, eher sehr fein, sehr zierlich. Und ich glaube, wir werden nicht fehlgehen, wenn wir schon annehmen, dass man Kupferklingen am Beginn vor allem verwendet hat, um sehr feine Dinge herzustellen, um Schüsseln zu schnitzen, um Bögen zu schnitzen, um Gerätschaften des täglichen Lebens zu erzeugen. Und erst mit der Zeit hat man dann immer mehr Metall auch zur Verfügung gehabt, sodass man auch schwerere Klingen erzeugen konnte, die dann auch wirklich zum Baumfällen herangezogen werden konnten.
Gehen wir weiter in der Zeit, in die Bronzezeit. Die Bronze ist ja eine Legierung von Kupfer und Zinn und sie ist wesentlich härter als Kupfer. Kupfer wie auch die Bronze werden gegossen. Lass uns ein bisschen über die verschiedenen Gusstechniken sprechen.
Ja, gerne. Vorher möchte ich gern noch ein kleines Detail anmerken. Ich habe hier zum Beispiel einen Stemmmeißel aus Knochen. Ja? Und hier habe ich einen Stemmmeißel aus Bronze und hier habe ich einen Stemmmeißel aus Eisen. Sie sehen, die Formen sind relativ vergleichbar. Also man hat die Form im Neolithikum entwickelt und dann einfach adaptiert in die neuen Materialien. Was sich aber ändert, vom Knochen zur Bronze und von der Bronze zum Eisen wieder, ist der Schneidewinkel. Der wird immer steiler und immer schärfer und damit ändert sich natürlich auch die Effektivität. Das heißt, die Bronze ist deutlich wirksamer als der Knochen und das Eisen ist nochmal ein bisschen wirksamer als die Bronze selbst, nicht? Und jetzt zur eigentlichen Frage. Diese Techniken der Gießerei, die waren natürlich am Beginn sehr einfach. Nicht? Und es war ja schon ein großer Wurf herauszufinden, dass man Kupfer bergmännisch gewinnen konnte, sprich aus dem Mineral gewinnen durch einen relativ aufwendigen Verhüttungsprozess. Man kannte ja Kupfer schon vorher, weil es ähnlich wie Gold auch als sogenanntes Nugget in Flüssen vorkommt. Nur hat man mit diesen Nuggets am Beginn noch gar nicht sehr viel anfangen können, weil die halt relativ klein waren. Man hat sie manchmal flach geschlagen und eingerollt und so kleine Kupferperlen hergestellt. Die kennen wir lustigerweise seit dem Mittelneolithikum. Aber bis man dann wirklich auf die Idee gekommen ist, dass man mehrere dieser Nuggets aufschmelzen kann, dass die bei hohen Temperaturen flüssig werden, zusammenschmelzen und dass man die dann in eine Form gießen kann, ähnlich wie man zu Silvester Blei gießt, nicht? Das hat wirklich mehr als 1000 Jahre gedauert. Und die ersten dieser Formen waren meistens ganz einfache, einschalige Gussformen, manchmal auch nur in Lehm gedrückt, manchmal in Stein gearbeitet oder wahrscheinlich auch in gebrannten Ton. Und hier hat man im sogenannten Einschalengussverfahren dann diese Klingen reingegossen. Die ersten Kupferklingen wurden, und dafür sprechen viele Befunde, nach dem Gießen auch noch massiv durch Kaltschmieden weiter deformiert und in ihre Endform gebracht. Also die feinen Kanten und später in Richtung Bronzezeit hin diese Randleisten, die sind eigentlich durch Kaltschmieden aufgebracht worden. Und schon das Ötzi-Beil hat diese Randleisten. Sprich, wenn man sich den Querschnitt langrechteckig vorstellt, dann gibt's an den Ecken ganz leichte Wülste, die nach oben stehen in Richtung der Breitseiten. Und das entsteht durch dieses Kaltschmieden. Und dann hat man entdeckt, dass durch diese kleinen Wülste, die wir Randleisten nennen, das Gerät nun viel besser in der Schäftung haftet. Und so hat man dieses Element verstärkt. Und aus den zarten Randleisten der Kupferzeit werden dann im Lauf der Bronzezeit diese ganz massiven Randleisten und in der späten Bronzezeit entstehen daraus richtig Lappen. Wir sprechen dann vom Lappenbeil und das ist sehr geeignet, um eben die Klinge am Holzschaft zu halten. Nicht? Wir kennen lustigerweise dann in der späten Bronzezeit auch Beile, wo Tüllen dran sind, aber ich will jetzt gar nicht vorgreifen. Bleiben wir bei den Gusstechniken. Neben dem Einschalenguss gibt es dann irgendwann den Zweischalenguss. Man kommt drauf, wenn man zwei Schalen macht, so ähnlich wie ein Weihnachtsmann oder ein Osterhase aus Schokolade, nicht? Wo man die dann meistens stehend gießt. Das heißt, an einer Seite belässt man einen Trichter, wo man sehr schön das flüssige Metall eingießen kann. Dann wird die Form präziser und man kann auch das Gussverhalten besser steuern. Und diese Formen Die finden wir manchmal. Und später dann, Richtung späte Bronzezeit, schon fängt aber ein bisschen früher an, gibt's dann noch die dritte wichtige Gussmethode, das wäre das Wachsausschmelzverfahren, nicht? Man hat dann einfach die Dinge, die man sich aus Metall gewünscht hat, vorher in Wachs geformt. Das Wachs hatte man von den Bienen. Und hier wird auch ganz klar, dass die Bienenhaltung in der Bronzezeit immens wichtig gewesen sein muss, denn man brauchte das Wachs für die Metalltechnologie, nicht? Und was ich gelernt habe von Freunden aus der experimentellen Archäologie, die sich auch mit Imkerei beschäftigen, man kann das steuern, ob Bienen mehr Honig, mehr Wachs oder mehr Propolis erzeugen, je nachdem, wie man den Stock anlegt. Und so können wir schon davon ausgehen, dass die Imker der Bronzezeit ganz massiv auf Wachs hingearbeitet haben. Und dieses Wachs wurde nun geformt, so wie man sich das Werkzeug gewünscht hat. Und dann hat man dieses Wachs in Lehm eingepackt, aber nicht grob, sondern in viele verschiedene Schichten. In der ersten, es waren oft sehr feine Schlickerschichten, wo man auch Fasermaterialien einbinden konnte, Tierhaare oder Menschenhaare oder feine Späne. Und dann wurden Schicht für Schicht diese Form aufgebaut und eigentlich wahrscheinlich eher sehr locker, sehr porös, dass dann auch die Gase, die beim Guss entstehen, durch diese Wandung noch ein bisschen ausdampfen können. Aber wir gehen auch davon aus, dass es auch bereits Gusslunker gab. Das heißt, an der Oberseite musste es einen Trichter geben, wo man eingießen konnte. Und unten gab es Gusspfeifen. Das waren lange, dünne Kanäle, wo quasi die Luft raus kann, wenn das Bronze in die Form rein kann. Wenn es da einen Stau gibt, dass die Luft innen staut und nicht raus kann, dann brutzelt es und brutzelt es, die Form wird nicht vollständig ausgefüllt und das schaut dann eigentlich nicht so schön aus. Wenn man jetzt so ein Wachsmodell anfertigt, muss man natürlich diesen Gusstrichter und diese Gusspfeifen bereits auch im Wachs mitformen, damit sie später in der Form auch drinnen sind. Und dann wird das, wenn das eingepackt ist in diese verschiedenen Lehmschichten, vorsichtig erhitzt und jetzt kann man das umdrehen und durch den Trichter läuft dann das Wachs wieder raus. Man kann das auch rückgewinnen, man kann das auch mit einer relativ hohen Quote wiederverwerten. Wachs war kostbar, man hat das nicht einfach weggeleert. Und dann ist die Form leer und bei diesem Erwärmen wird sie auch etwas angebrannt. Sie wird nicht durchgebrannt im Sinn von richtiger Keramik, aber sie ist schon etwas härter als normal. Und in diese Form kann dann eigentlich die heiße Bronze eingegossen werden. Und wir haben bei Experimenten gesehen, es ist sehr von Vorteil, wenn die Form dabei heiß ist, weil dann einfach dieser Schock, den das Metall erfährt, wenn es in die Form einfährt, nicht so groß ist und das warme, sehr heiße Metall eigentlich die vorgewärmte Form viel besser ausfüllen kann, als wenn die Form kalt wäre.
Das klingt alles irrsinnig interessant. Es würde mich noch interessieren, es entwickeln sich ja auch in der Bronzezeit die unterschiedlichsten Formen. Wir können eigentlich von einer Formenvielfalt sprechen. Kannst du uns da auch ein paar Beispiele dafür geben?
Ja, sehr gerne. Also wir haben im Laufe der letzten 30 Jahre das Glück gehabt, dass wir eingeladen wurden, sehr viele unterschiedliche Zeitstellungen zu bespielen. Also wir haben Häuser aus der Steinzeit gebaut, aus der frühen Bronzezeit, aus der späten, aus der Eisenzeit, auch aus dem Mittelalter. Und so bin ich in der glücklichen Lage, dass ich viele dieser Werkzeuge nachgebaut habe und sie auch in der Praxis testen konnte. Und im Lauf der Zeit ist mir da aufgefallen, dass eigentlich die frühe und auch noch die mittlere Bronzezeit hängen vom Formenspektrum her noch relativ stark am Neolithikum. Also man setzt die Formen, die sich im Neolithikum entwickelt haben, weil sie effektiv waren, weil sie anwendbar waren, weil sie praktikabel waren, in Metall um, zuerst in Kupfer, später in Bronze. Und das Spektrum bleibt überschaubar. Es gibt die großen Klingen, die sind vor allem als Beile eingesetzt. Kleinere Klingen kann man als Schnitzbeile oder als Dechsel verwenden. Es gibt Ahlen. Es gibt natürlich auch Meißel, gibt schmale Meißel, breite Meißel. Vor allem wird das immer also aufwendiger. Das heißt, man darf davon ausgehen, dass sich auch die Holztechnologie im Lauf der Bronzezeit massiv entwickelt und dass Steckverbindungen mit Keilungen, mit Sicherungen durch Dübel immer wichtiger werden, auch im Hausbau, nicht nur beim Bau von Gerätschaften. Und Der große Wandel passiert dann aber eigentlich am Beginn der späten Bronzezeit. In Zahlen ausgedrückt bewegt sich das irgendwo zwischen 1300 und 1200 vor Christus. Hier gibt es in ganz Europa und darüber hinaus Umwälzungen. Und hier kommen von Südosten neue Technologien auch in der Metallurgie zu uns. Es werden jetzt Tüllen sehr beliebt. Also man kann Hohlräume gießen. Tüllen nennt man diese Öffnungen an den oberen Enden von Werkzeugen. Und jetzt gibt es Tüllenmeißel, es gibt Tüllenäxte. Auch bei den Lanzenspitzen zum Beispiel spielt das eine sehr große Rolle, dass man ein Loch hinten hat, wo man den Stiel reinstecken kann. Aber bleiben wir bei den Holzbearbeitungswerkzeugen. Am Beginn der späten Bronzezeit merken wir, das Formenspektrum verbreitert sich deutlich. Jetzt gibt es Schnitzmeißel mit gewölbten Schneiden, mit geraden Schneiden. Es gibt lanzettförmige Meißel für sehr, sehr schmale Klingen. Die müssen dafür sehr hoch sein, dass sie sich nicht verwinden bei der praktischen Anwendung. Es gibt jetzt auch Ziehmesser und es gibt jetzt auch Bohrer, wo man sehr bequem eigentlich auch Löcher mit größerem Durchmesser mit Metallbohrern anfertigen kann. Die Deckel werden breiter, es gibt jetzt auch Lappendeckel und diese Ziehmesser, die ich erwähnt habe, die gibt es auch in sehr gerundeten Formen und hier darf man schon davon ausgehen, dass die vor allem natürlich für im Bereich von Seen für die Herstellung von Einbäumen verwendet wurden. Man kann hier sehr schön die Innenflächen so glätten, dass das Fischernetz auch wirklich nirgends hängen bleiben kann. Aber auch für Schüsseln oder für Backtröge oder für Mobiliar sind die sehr geeignet, denn man will sich ja keinen Schiefer einziehen, wenn man auf dem Bronzezeitsessel sitzt.
Dann kommen wir schließlich zur Eisenzeit. Eisen hat das Leben der Menschen nachhaltig verändert, wie wir wissen. Eisen wird aber nicht gegossen, sondern geschmiedet. Und es kommt in der Eisenzeit zu einer Revolution im Holzbau. Was ist die größte Revolution gewesen für dich?
Ja, wenn ich so gefragt werde, muss ich natürlich meinen Hit gleich vorneweg spielen, den großen Trumpf. Also für mich ist wirklich, und das ist ein Ergebnis, das hat sich aus vielen Jahren praktischem Tun und Probieren und Studieren und Arbeiten ergeben. Man darf sich vorstellen, wenn ein Mensch der Steinzeit ein Haus baut, wie so ein großes Langhaus unten mit 30 Meter Länge, da sind in etwa 10 bis 20.000 Meter Bindematerialien drinnen, also Schnüre, Seile, Stricke. Und diese Stricke hat man aus dem Bast von Bäumen angefertigt. Vor allem Linde und Ulme waren hier sehr beliebt. Und das gilt eigentlich auch noch bis in die Bronzezeit rein. Und so ist es so, wir sprechen auch heute noch von der Holzverbindung. Also in unserem Wort steckt das noch drin, dass man diese Hölzer verbindet. Dazu gehört auch das Bindematerial, nicht? Und in der Eisenzeit entwickeln die Menschen nun ein ganz spezielles Werkzeug. Es ist fast unscheinbar, möchte man meinen, aber es ist wirklich der Löffelbohrer. Also ein vorne spitzes Gerät, längliches Gerät, etwa 30 cm lang, die Schneiden sind links und rechts ausgeführt, platt und die Klinge selbst ist wie ein länglicher Löffel geformt. Und mit diesem Löffelbohrer kann man jetzt im großen Stil Löcher in Holz bohren, mit Durchmessern rauf bis zu 3-4 Zentimetern. Und in diese Löcher konnte man dann Holznägel einschlagen. Das heißt, im Lauf der Eisenzeit löst der Holznagel langsam sukzessive diese kilometerlangen Schnurbindungen ab. Und wenn man weiß, wie lange man braucht, um diese Mengen an Schnur zu produzieren und wie flott es eigentlich geht, wenn man es kann, dass man einen Holznagel erzeugt, dann ist das eine Revolution im Holzbau, die interessanterweise bis ins 20. Jahrhundert nach Christus angehalten hat. Also bis dahin waren hier im Weinviertel zum Beispiel ländliche Wirtschaftsgebäude im Dachstuhlbereich mit Holznägeln abgebunden. Man sagt lustigerweise jetzt auch noch abbinden, obwohl man jetzt eigentlich die Holznägel meint, nicht? Also das stelle ich mir als sehr langfristigen Prozess vor. Und wichtig bei den Holznägeln ist jetzt natürlich mehreres, nicht? Die müssen gespalten sein, so dass man sicher sein kann, dass die Holzfaser von vorne bis hinten ungebrochen durchgeht. Und ganz wichtig ist auch, der Holznagel muss vor der Verwendung trocken sein, nicht? Man darf einen trockenen Nagel in ein noch feuchtes Holz reinschlagen, das ist kein Problem. Aber wenn man jetzt einen feuchten Nagel in ein trockenes Holz schlagen würde, dann wird der nachtrocknen und dadurch wird die Bindung locker werden, nicht? Also, und ich habe selbst Häuser gesehen aus der Volkskunde, wo die Holznägel übrig geblieben sind, als der gesamte Dachstuhl verrottet war, nicht? Man hat oft hier sehr harte, zähe Hölzer genommen. Angeboten haben sich natürlich Eichen, Eschen oder Ulmen. Später kenne ich auch welche aus Zwetschgenholz oder aus Apfelholz oder im inalpinen Raum aus Lärchen oder Tannenholz. Also, da haben wir eine Tradition, die lustigerweise auch wieder auf die ersten Bauern zurückgeht. Also ich kenne einen Brunnen in Schkeuditz als Scherbitz, wo der unterste Rahmen des Blockwannenbaus des Brunnens mit Holznägeln gefügt war. Ja, aber im Neolithikum mussten die Löcher für die Holznägel mit kleinen Knochenmeißeln vorgemeißelt werden. Das war unglaublich aufwendig. Also ich kann 4 Löcher für einen Brunnenkasten, kann ich auch in der Steinzeit schon meißeln. Aber ich kann nicht 600 Löcher im Dachstuhl machen. Das geht nicht. Da braucht es den Löffelbohrer. Und deswegen ist das aus meiner Sicht die große Revolution im Holzbau der Eisenzeit.
Danke, Wolfgang, für diese wirklich sehr wertvollen und wichtigen Informationen. Es war sehr, sehr spannend, jetzt mit dir darüber zu plaudern. Wer neugierig geworden ist, der besucht uns im Mammutschloss Aspern an der Zeier und Museum Mistelbach live. Alle Infos zu eurem Besuch auf www.mammuts.at.